ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Bei Santo und Co. Unter diesem Titel stand der Vortrag von Tina Goethe beim Agrikulturfestival in Freiburg am 23. Juli 2017, sprach sie aus diesem Anlass zusammen mit Udo Schilling. Ihr hört den Vortrag von Tina Goethe.
Ich arbeite schon lang zu dem Thema Saatgut, Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und wohin soll es eigentlich gehen mit der Landwirtschaft. Ich bin keine Praktikerin, bin nicht bäuerlich unterwegs, sondern bin Soziologin und schaue die ganzen Fragen immer eher von der politischen Seite an, von der analytischen Seite, und finde es immer noch nach 15 Jahren unglaublich relevant und spannend, und es bewegt sich viel, nicht immer alles in die richtige Richtung. Ihr habt sicher von den großen Bewegungen im Agrarbusiness-Sektor gehört, die großen Agrarkonzerne, eben Monsanto ist der bekannteste, die Fusionen, die seit letztem Jahr angekündigt worden sind und in diesem Jahr zum Teil jetzt schon bewilligt und zum Teil begonnen, es wird schon begonnen, sie umzusetzen. Darüber spreche ich, was sind die Gründe dahinter und was sind die Folgen und warum geht es uns was an. Das ist eigentlich ein bisschen das, was ich erzählen möchte. Bevor ich auf die Saatgut-Agrarkonzerne, also die Agrarchemie- und Saatgutkonzerne komme, möchte ich eigentlich was zum gesamten System, Ernährungssystem sagen. Diese Grafik ist vom Weltagrarbericht, der 2009 rausgebracht wurde, von der UNO und anderen. Und ihr könnt hier rein. Was ist angefangen? Ist nicht schlimm. Und ich finde sie eigentlich sehr aussagekräftig, weil sie zeigt, wer sitzt eigentlich an welchem Hebel, wie ist unser Ernährungssystem aktuell organisiert. Wir haben hier 525 Millionen Bauernbetriebe weltweit, mehr als 1,5 Milliarden Menschen in der Landwirtschaft weltweit. Die meisten davon eben kleinbäuerlich organisiert, also auf je nach Kontinent 1 Hektar, 2 Hektar oder auch mal 10 Hektar. Und dann in den USA, EU ist es größer. Dann haben wir da oben uns als, oder also die gesamte Gesellschaft eigentlich, die Nahrungsmittel kauft, Konsumentinnen, Verbraucher. Und dazwischen wird es wahnsinnig eng. Und dazwischen haben wir wenige Firmen, die eigentlich zwischen den Betrieben und den Käufern vermitteln. Da sind die Getreidehändler, das sind vier große Getreidehändler, die das weltweit Mais, Weizen, Soja handeln, die großen Kulturen. Dann sind die Nahrungsmittelverarbeiter, allen voran Nestle, Unilever, sind ein paar wenige, und dann kommen die Supermärkte. In der Schweiz haben wir genau zwei, die ungefähr 80% des Marktes kontrollieren. In Deutschland sind es ein paar mehr. Frankreich, Großbritannien, man kennt die Namen, oder Walmart aus den USA. Und die sitzen natürlich, die entscheiden, was wird überhaupt verkauft, wie wird es produziert, welchen Preis zahlen sie hier, welchen Preis verlangen sie von da oben. Das ist eigentlich auch ein Konzentrationsprozess, über den ich jetzt aber gar nicht spreche. Ich nenne ihn aber, weil ich finde, es ist wichtig zu sehen, wo gibt es überall diese Marktkonzentrationsprozesse. Ich gehe jetzt auf diesen Teil, der hier gar nicht aufgeführt ist. Was brauchen Bauern und Bäuerinnen, um produzieren zu können? Und wo kriegen sie das her? Und jetzt geht es wieder so. Hier unten geht quasi das Ganze wieder zusammen. Und da spreche ich über die Konzentrationen auch, also Marktkonzentrationen in den Bereichen Saatgut und Pestizide, weil das sind die Fusionen, die im Moment anstehen. Also das sind Unkrautgifte und Insektizide, also Insektengifte zusammengefasst unter dem Wort Pestizide, und das ist Saatgut. Das habe ich mal vor ein paar Jahren zusammengestellt. Da war es so, dass die 10 größten Firmen 24% des weltweiten kommerziellen Saatgutmarktes. Also das ist das registrierte, gehandelte, vermarktete Saatgut. Ich komme noch zu den Unterschieden, die es da gibt. Fast 3/4 wird allein von 10% von 10 Firmen kontrolliert. Hier ist bei den Insektiziden ist die Kontrolle noch größer. Die großen 10 Firmen teilen sich eigentlich den Markt komplett auf. Was heißt das, wenn diese Konzentration so hoch ist? Aus Wettbewerbssicht, die kontrollieren die Preise. Aus Sicht der Gesellschaft, die sagen auch, was kommt überhaupt auf den Markt? Was wird überhaupt entwickelt? Und das ist mindestens ebenso wichtig wie die Preise, ob die hoch oder niedrig sind. Also das finde ich sehr wichtig. Wichtig sind natürlich auch Landmaschinen, Düngemittel, Tierzucht, Futtermittel. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber auch die sind, der Weltmarkt ist da aufgeteilt unter wenigen Firmen. Das habe ich schon gesagt, Handel, Verarbeitung, Detailhandel, das ist dieser Flaschenhals, den ich eben genannt habe. Wir haben jetzt 2015, ich habe es gesagt, wurden Fusionen zwischen den großen Agrarkonzernen, das sind Monsanto, kennt ihr alle, Bayer ist jetzt eben auch bekannt, also in Deutschland sowieso bekannt, Bayer, BASF, Syngenta in der Schweiz, lange weniger bekannt gewesen, war immer so ein bisschen, ja, in der Schweiz kann man es halt, aber sonst weltweit war Syngenta immer so, müssen das. Und dann haben wir noch in den USA haben wir die Firmen DuPont und Dow. Das sind alles, das sind 6, eben die Top 6, die größten Agrar-Input-Lieferanten. Also die liefern Pestizide und Saatgut. In unterschiedlichem Verhältnis. Die einen machen mehr Chemie, Agrarchemie, die anderen machen mehr Saatgut, komme ich noch drauf. Und diese Top 6 haben sich eigentlich schon bis 2015 60% des Marktes aufgeteilt, oder Udo? Ich glaube, ungefähr die Zahl.
Ja. Damals waren schon fast 75%.
War es schon sogar, ja, aber ja, also zwischen 60-70%, je nachdem, ob man Saatgut anschaut oder Düngemittel. Also nicht nur Top 10, sondern Top 6. Und jetzt haben sie noch eins draufgesetzt. Von den 6 fusionieren jetzt 4. Also in den USA fusionieren die beiden Firmen DuPont und Dow. Also das heißt, die waren unter den Top 6, bleiben nur noch 5. Und Bayer, deutsche Bayer, amerikanische Monsanto werden zusammengehen, ist noch nicht alles unter Dach und Fach, aber Udo erzählt noch mehr dazu, bleiben nur noch 4. Und dann haben wir Syngenta. Ursprünglich wollte Monsanto gerne Syngenta kaufen, das wollte Syngenta aber nicht mit der blöden Monsanto, das fanden die Schweizer doof. Und dann kam ein Angebot aus China, ChemChina, das ist kein Saatgutkonzern, sondern ein Chemiekonzern. Und ChemChina übernimmt Syngenta. Also das ist keine Fusion, sondern eine Übernahme. Das heißt, wir haben jetzt eine... Entschuldigung, ich zeige, hier sind diese großen Firmen. Das war 2014 die Situation. Wie viel, das sind die Marktanteile, die wir hier sehen. Monsanto war im Bereich Saatgut, Pestizide immer im Agrarbereich. Man muss wissen, dass Bayer, BASF haben noch ganz andere Chemikalien entwickelt. Also hier sind nur die Agrarchemikalien drin. Also das sind 2, 4, 6 und die, jetzt kommt hier kleiner als 7. dazu, fusionieren sich zu 5. Als ich das gehört habe, dachte ich, naja, Jetzt kannibalisieren sie sich gegenseitig, ist doch mehr lang wie breitig. Finde eh nicht, dass die einen positiven Einfluss auf unser Ernährungssystem haben. Also, und dann muss man aber doch genauer hingucken und überlegen, was heißt denn das, wenn dieser Konzentrationsprozess immer weiter geht. Und um das zu machen, möchte ich erst noch einen Rückblick machen. Wie hat sich dieser Markt Saatgut und Agrarchemie eigentlich zu dem entwickelt, was man eben diese, also wie kommt es, dass 6 große Konzerne weltweit Saatgut und Agrarchemie weltweit unter sich aufteilen? Und wir sprechen immerhin von den Grundlagen unserer Ernährung. Also Saatgut ist das, also ohne Saatgut nichts auf dem Teller. Also es geht um relativ viel. Es geht nicht um eine Konzentration im Automobilbereich oder im weiß nicht was, also wo man sagt, ja, man kann vielleicht auch noch anders als mit Auto. Es geht um unsere Ernährung, das heißt, es geht um sehr viel. Wie hat sich das entwickelt? Vor 100 Jahren war es eigentlich so, dass in Europa, in den USA und ich komme dann hinterher noch zum Rest der Welt sowieso, die Bauern und die Bäuerinnen mehr oder weniger ihr eigenes Saatgut noch benutzt haben. Von der Ernte das Beste zurückgehalten, was sich eignet zum Wiederaussehen, Lagerung, das Wissen darum war recht gut verbreitet. Züchtung fand statt, das haben interessanterweise, es war mehr im sakralen Rahmen, also die Klöster haben da relativ viel gemacht, die Mönche. Und dann wurden Verbesserungen von der öffentlichen Hand gemacht. Also dann war Züchtung eigentlich eine staatliche Aufgabe. Weil Züchtung ist teuer und man verdient nicht viel dran, weil Saatgut reproduziert sich ja selber. Man kann es ja wiederverwenden. Also ich muss es nur einmal kaufen, wenn ich es überhaupt kaufen muss. Aber wenn ich eine neue Züchtung will, dann kaufe ich es einmal und dann kann ich es immer wieder anwenden und verdient niemand was dran. Deshalb war das eine staatliche Aufgabe. Dann ab den 20er, 30er Jahren hat sich das aber verändert, da wurde die Hybridzüchtung entwickelt von staatlichen Forschungsinstitutionen, ich weiß nicht genau welches, in den USA. Und Hybrid-Saatgut heißt, das ist ziemlich, also Hochleistungssaatgut, das bringt es ziemlich, solange man genug Dünger beifügt, genug Wasser und so weiter, also das ist ein
Pestizid,
also das bringt, solange man genug Input gibt. Das bringt es aber nur ein Jahr lang, also einmal. Wenn ich es dann nochmal aussähe, dann ist die Leistung schon überhaupt nicht mehr so toll, deshalb lohnt sich das nicht. Mit dem Hybrid ist dann erstmalig Züchtung eigentlich lukrativ geworden. Weil, wenn ich jedes Jahr wieder neu verkaufen kann, also wenn der oder die Bäuerin jedes Jahr wieder neu kauft, muss, kann ich ja wieder neu verkaufen. Also man hat quasi wie einen biologischen Schutz eingebaut, also Kopierschutz eingebaut. Damit kam dann die private Züchtung ins Spiel, so ab ja, 50er, 60er Jahre. Das ging alles dann relativ schnell. 1965 war schon fast die gesamte Maisproduktion in den USA Hybridmais. Also beim Mais findet man heute nur noch wenige nicht-hybride Sorten. Es gibt jetzt Züchter, die wieder dehybridisieren. Und dann ging das noch weiter, die Entwicklung, die technologische Entwicklung einerseits, und dann kam aber die gesetzliche Entwicklung, nämlich eben diesen Kopierschutz auch legal einzubauen, juristisch. Und das heißt, es wurden intellektuelle Eigentumsrechte an Saatgut, also für die, die die Terminologie kennen, das heißt Sortenschutz. Also das heißt, nur der Züchter, die Züchterin bestimmt, was mit dem Saatgut passiert und kann Gebühren verlangen. Und damit ist die ganze Züchtung eigentlich immer mehr in den Privatsektor verschoben worden. Diesen Sortenschutz, den hat man, hieß es, den braucht man, damit überhaupt private Investitionen in die Züchtung fließen, damit es neue Technologien gibt und neue Sorten. Und da hat dann eigentlich so in den 70er Jahren schon eine erste Fusionswelle begonnen, weil nämlich mehr Privatinvestitionen, man wollte mehr, das Ganze wurde mehr und mehr Hightech, teurer, und das konnten sich dann zum Teil die Kleineren nicht mehr leisten, oder für die Größeren hat sich dann gelohnt, die Kleineren aufzukaufen. Also dann haben Saatgutfirmen, Züchter untereinander fusioniert oder wurden aufgekauft, und spannend, dann kamen die Chemiefirmen rein. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Schritt in der Veränderung des Sektors. Chemiefirmen, die mit wie Royal Dutch Shell, also unschwer zu erkennen, die haben einen anderen Background. Sandoz, Ciba-Geigy, das Pharmachemie und sonst Industriechemie, die haben gefunden, wenn sie Pestizide produzieren, dann ist es eigentlich gut, wenn sie auch noch das Saatgut dazu verkaufen können. Also, und ab dann fing diese Kombination an, jetzt die gleiche Firma verkauft Saatgut und das passende Unkrautgift und passende Insektizid dazu. Und da eben, das war 70er, 80er Jahre. Dann kam auch noch die Gentechnologie. Forschung 80er Jahre, auf dem Feld war sie dann in den 90er Jahren. Und ein Gesetz, Gerichtsentscheid in den USA, der gesagt hat, und gentechnologisch entwickelte oder veränderte Organismen, die darf man dann auch noch patentieren. Das heißt, und ab dann wurde Saatgut patentierbar oder überhaupt Leben patentierbar. Ein unglaublicher Schritt, also nicht in die richtige Richtung, aber ein unglaublicher Paradigmenwechsel. Und das war dann wieder unglaublich spannend für diese Agrarchemie-Saatgutkonzerne. Die hatten nämlich Pestizide. Die Pestizide kann man natürlich patentieren, ist ja ein Industriegut. Ein Patent läuft für 20 Jahre. Ein Pestizid zu entwickeln ist unglaublich aufwendig und teuer. Und ein neues Pestizid zu entwickeln braucht zig Millionen. Also ich habe mal so Schätzungen dazu gelesen. Die Patente für die Pestizide liefen aus. Dann kam die tolle Idee, ja, dann entwickeln wir doch ein gentechnisch verändertes Saatgut, was zu unserem Pestizid passt. Weiß nicht, kennen Sie Glyphosat, das ist total Herbizid? Hat Monsanto das Roundup Ready, also Roundup Ready ist der Markenname für Glyphosat bei Monsanto. Und dann haben sie quasi ein gentechnisch verändertes Trade, eine Eigenschaft entwickelt, in Mais-Saatgut, in Sojasaatgut, in Rapsaatgut eingebracht, langsam, nicht alles auf einmal. Und dann haben sie gesagt, und dieses Saatgut, das kann ich patentieren, weil es ja gentechnisch verändert, habe Patent für 20 Jahre, darf nur ich verkaufen, darf auch niemand mitforschen, darf niemand irgendwas mitmachen mit diesem Saatgut. Und das funktioniert aber nur mit dem Pestizid. In diesem Fall ist das ein Herbizid, das Roundup. Und das heißt, das Paket ist patentiert. Ich brauche dann kein Patent mehr für Roundup. Aber das bringt es ja nur, wenn ich es mit dem gentechnisch Saatgut, gentechnisch veränderten Saatgut anbaue. Und damit ist diese Pakettechnologie, Paketbildung entstanden, die dazu geführt hat, dass eigentlich im kommerziellen Bereich das nicht mehr auflösbar ist. Also die Saatgutentwicklung von der Agrarchemieentwicklung.
Thank you.
Und das Ganze ist dann Ende der 90er und in 2000er Jahren weitergegangen. Es gab dann nochmal eine Fusionswelle und es waren die Agrarchemiefirmen, die waren immer, hatten, weil die ja nicht nur Agrarchemie gemacht haben, sondern auch noch Pharmachemie und so weiter, die hatten so viel Geld, die konnten dann die Saatgutfirmen sukzessive alle schlucken. Deshalb sind alle Saatgutfirmen heute auch Chemiefirmen. Und es gibt eben die Zahl, in den 20 Jahren, 1996, also knapp 20 Jahren bis 2013, sind 200 unabhängige Saatgutfirmen von diesen großen 10 Agrarkonzernen aufgekauft worden. Und da haben wir dann eben jetzt wieder die Situation heute. Das Rote ist Chemie, Agrarchemie. Das Gelbe ist Saatgut. Und da sieht man, die Firmen sind unterschiedlich aufgestellt. Monsanto ist eindeutig der Saatgutführer weltweit. Und Chemie. Syngenta eindeutig Agrarchemieführer. Syngenta ist Entwickler des hochgiftigen Paraquats, in Europa verboten, weltweit aber noch sehr stark im Einsatz. Übrigens etwas, was von nicht in China produziert wird, sondern Sinochem, eine andere chinesische Chemiefirma, die produzieren für Syngenta dieses Paraquat, was hoch umstritten ist. DuPont ist wieder eher Saatgut, Dow eher Chemie, Bayer eher Chemie. Und jetzt mit diesen Fusionen sagen dann die Firmen, guckt her, das ist doch prima, wir konsolidieren jetzt eigentlich komplementär. Wenn Monsanto mit Bayer zusammengeht, dann haben wir mehr oder weniger gleich viel Chemie wie gleich viel Saatgut. Wenn DuPont mit Dow zusammengeht, haben wir auch mehr oder weniger, also Saatgut, Agrarchemie ausgeglichen. Bei ChemChina Syngenta ist es nach wie vor dominiert vom Chemiebereich. BASF steht so ein bisschen draußen. Vielleicht ist dann BASF der lachende Dritte und kauft sich das, was aufgrund von Kartellverordnungen bei diesen Fusionen abgestoßen wird. Also es gibt Gerüchte, dass wenn jetzt der Bayer-Monsanto-Deal tatsächlich auch vom EU-Kartellamt bewilligt wird, das ist noch nicht durch und es gibt sehr viel Widerstand. Wenn das tatsächlich genehmigt werden sollte, dann nur, wenn Bayer hier ihren Saatgutbereich abstoßen. Also vor allem ihren Gentech-Saatgutbereich. Den kauft sich dann vielleicht BASF oder Syngenta. Also das ist alles so ein bisschen wie so eine große Spielwiese. Muss ich glaube ein bisschen vorwärts machen. Was sind die Gründe? Wieso ist es dazu gekommen? Für mich spannend war jetzt in der Vorbereitung zu sehen, das eine sind die technologischen Entwicklungen, das andere sind aber auch Entwicklungen im Finanzmarkt. Ihr erinnert euch, 2008, 2009 gab es nicht nur die Finanzkrise, es gab auch eine weltweite Ernährungskrise. In relativ kurzer Zeit sind die Nahrungsmittelpreise explodiert und es gab Aufstände in verschiedenen Ländern, Regierungen in Madagaskar wurden gestürzt. Das heißt, auch der arabische Frühling hat zum Teil mit dieser Krise, hängt zum Teil damit zusammen. Für die Agrarkonzerne super. Ich war an der Generalversammlung von Syngenta 2009 und konnte es nicht glauben, aber es Hungerkrise, wirklich dramatische Situation und Syngenta sagt, ein Top-Jahr für die Landwirtschaft und super Gewinne. Also, das war nicht nur Syngenta, das waren auch die anderen. Ganz wichtig für die Gewinne war Lateinamerika, weil die halt schon relativ eine sehr industrialisierte Landwirtschaft haben, Schwellenland. Die Bauern haben kräftig investiert und die Gentech, diese Pakete eben, Saatgut, Chemie gekauft. Das hat dann nicht allzu lange, leider, also aus Sicht der Agrarkonzerne gedauert. Seit 2013 sind die Preise wieder auf dem Rückgang, also die Preise gehen zurück. Ich spreche immer von den großen Kulturen, nicht unbedingt was bei uns im Edeka oder im Aldi verkauft wird, sondern vom internationalen Markt, die Preise, wie es dort gehandelt wird. Auch das Erdöl, die Erdölpreise sind im Keller, auch das ist sehr stark mit der Landwirtschaft verbandelt, wie sich dann die Preise dort entwickeln. Syngenta hat 2015 einen 17-prozentigen Rückgang im Net Income, also in den Gewinnen, verzeichnet. Das ist für eine Firma wie Syngenta relativ drastisch. Gleichzeitig mit der Finanzkrise, Immobilienkrise, wussten die Investoren weltweit nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Ein bisschen jetzt einfach gezeichnetes Bild, aber wo können wir denn noch investieren, dass keine Blase entsteht und dass wir da tatsächlich noch Rendite rauskriegen? Kapital ist billig wie nie, immer noch. Wohin mit dem Geld? Und da ist dann so Anfang, also eben nach der Ernährungskrise, die Landwirtschaft braucht Geld. Und außerdem, essen müssen wir immer, die Weltbevölkerung steigt, super Rendite in der Landwirtschaft. Und im Boden übrigens auch. Das Phänomen Landgrabbing ist vor allen Dingen auch nach der Finanzkrise und der Ernährungskrise, also dieser Verbindung von dem, gekommen. Also der Finanzmarkt hat die Landwirtschaft entdeckt. Ganz viele Investitionen in die Landwirtschaft und auch dann in die großen Firmen. Und das billige Geld, also diese Entwicklung, das billige Geld, macht Übernahmen und Fusionen so einfach, weil die Firmen kosten ja verdammt viel Geld. Also ich glaube, Bayer legt 66 Milliarden für Monsanto hin, Jim China legt 43 Milliarden für Syngenta hin, bei dem anderen Wahl habe ich es nicht im Kopf. Ich weiß nicht, wie viel Geld das ist. Also ab einer bestimmten Menge kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber es ist auch, es sind, ich glaube, die Bayer-Monsanto-Übernahme ist eine der größten vom Kapitalvolumen her. Und die ChemChina-Syngenta-Übernahme ist für China die größte ausländische Übernahme. Also das will dann schon was heißen. Und das heißt auch, und das fand ich sehr spannend, die Aktionäre, die das Geld geben für diese permanente Übernahmen, sind ja jetzt nicht nur die großen, sondern auch die vielen kleinen, die ich vorher genannt habe. Die Firmen sind ja permanent auf Einkaufstour. Diese Aktionäre, die haben mittlerweile ziemlich viel mitzusprechen. Und ganz spannend, es gibt nicht nur klar, also Aktionäre, das sind die wichtigen, das sind Großaktionäre, das sind professionelle Anlagenverwalter, Vermögensverwalter, Pensionskassen, also die Pensionskassen, Rentenversicherung und so weiter verwalten. Hier sind die Großen aus den USA aufgelistet. Ich habe jetzt nicht eine vergleichbare Tabelle für Europa. BlackRock haben sicher einige, liest man immer wieder in den Medien. Und hier sieht man, wie viele Aktien die an diesen Firmen besitzen. Für sich genommen ist jetzt vielleicht BlackRock mit hier 5,8, 10,9 bei Monsanto, 10% Aktien bei Bayer, 6 bei Syngenta, überall haben die ein bisschen. Die anderen auch überall. Das heißt, diese Hedgefonds, diese Vermögens-, also die Anlagenverwalter, die besitzen eigentlich den ganzen Agrarsektor, diesen kommerziellen Agrarsektor. Und was wollen die? Denen ist die Landwirtschaft herzlich egal, denen ist auch die Ernährung herzlich egal, die wollen Geld. Und die wollen Renditen auch für ihre, also für ihre Kunden wieder, also die Pensionskassen, die da ihr Geld verwalten lassen, die brauchen Renditen. Und die nehmen immer mehr Einfluss auf die Konzernführung, aufs Management. Und ich habe mit Syngenta, mit einer Vertreterin von Syngenta gesprochen, und es war eigentlich ganz spannend, wie sie sagten, ja, wir können überhaupt nichts machen. Also die Aktionäre sagen, die wollten schon bei Monsanto, also als Monsanto Syngenta übernommen hat, wollten die unbedingt, dass Syngenta schnell verkauft, weil dann werden die Aktien ganz schnell hoch, kann man schnell verkaufen und zack, schaut mal wieder, wohin dann mit dem Geld. Und das ist eine Entwicklung, die ist relativ schwer in den Griff zu kriegen. Also ich fand das aber ganz spannend, was heißt das eigentlich, dass nicht nur, also dass diese Hedgefonds, Vermögensverwalter und so weiter den ganzen Sektor eigentlich besitzen. Also große Anteile des gesamten Sektors und dann natürlich die auch miteinander ausspielen können oder Firmeninformationen haben. Also das ist sicher ein wichtiger Grund für diese Fusionen. Das andere, und dann bin ich auch bald am Ende, ist die technologische Weiterentwicklung. Ich habe gesagt, Ende letzten Jahrhunderts war der wichtige Schritt, Chemie und Saatgut so miteinander zu verbinden, dass man das eigentlich nicht mehr voneinander trennen kann. Ein Paket. In den Geschäftsberichten bei den Firmen heißt das immer integrierte Lösungen, integrated solutions. Das ist das Beste für die Bauern und Bäuerinnen. Damit geht es auch weiter, das hört nicht auf. Aber die Technologie entwickelt sich weiter. Patente auf diese erste Generation von Gentech-Saatgut, die laufen jetzt auch aus. Also man muss entweder neue Saatgut haben mit neuen Patenten oder ganz andere Modelle. Und diese anderen Modelle komme ich gleich drauf. Es gibt neue Züchtungsmethoden. Da läuft gerade die Debatte, ist das noch Gentech, ist das kein Gentech mehr. Die Konzerne möchten gerne, dass man das nicht Gentech nennt, weil dann muss es nicht die gleichen Sicherheitsvorkehrungen und Regulierungen durchlaufen. Dann kann man das als konventionelles Saatgut verkaufen. Aus der Sicht vieler Biobäuerinnen, Bauern, aus der Sicht vieler kritischer Wissenschaftler ist es aber Gentechnologie. Ich kann da nicht drauf eingehen. Das andere ist, Pestizide findet eigentlich niemand mehr richtig toll. Also das ist, die haben ein schlechtes Image. Und mit der ganzen Debatte über Klimawandel, über Bodenfruchtbarkeit, über Umweltschaden, Gewässerverschmutzung, ist es klar, man will eigentlich ein bisschen weg von so einer rein, also von richtig viel Pestiziden auf dem Feld. Und das Ganze dann auch im Bereich mit Klimawandel, man verkauft es dann als Climate Smart Agriculture, wenn man sagt, wir liefern jetzt Lösungen, das ist dann Precision Farming, Präzisionslandwirtschaft, wo eigentlich man genau messen kann, und das ist dann die Analyse von Satellitenbildern mit einem Softwareprogramm, kann man Feld, also pro Feld quasi auf kleinster Fläche individuell messen, wie ist jetzt die Bodenbeschaffenheit, wie ist das Wetter, die Klimabedingungen dort, und dann errechnet das Programm, wie viel Dünger braucht es heute, wie viel Dünger braucht es in einem Monat, wie viel Wasser musst du zugeben, das ist dann alles automatisch berechnet. Und das ist dann Precision Farming. Das heißt, nur so viel wie unbedingt nötig, damit der optimale Ertrag rauskommt. Es geht immer noch um den optimalen Ertrag. Und damit kann man tatsächlich relativ viel Chemie, also auch Dünger, Chemiedünger, einsparen. Aber was passiert da? Das Spannende ist, dass die Firmen unbedingt auch diese neuen Technologien jetzt für sich integrieren wollen in ihr Geschäftsmodell. Monsanto hat 2012 die Firma Climate Crop aufgekauft, die genau diese Form, diese digitalen Anbaumethoden entwickelt haben. Das ist eine Plattform, so genau kenne ich mich nicht aus. Und wenn man das jetzt alles miteinander verbindet, dann bietet Monsanto nicht nur Saatgut, Pestizide, sondern eben auch noch diese Software und die Möglichkeiten, Satellitenbilder auszuwerten. Und ich als Bäuerin muss eigentlich gar nichts mehr machen. Ich installiere das auf dem Feld, die Daten gehen direkt an Monsanto. Monsanto schickt mir zurück, okay, heute machst du dies, das, das, morgen musst du gar nichts machen, übermorgen machst du dies, das, das. Ich bin eigentlich nur noch gesteuerte Anwenderin. Und die gesamten Daten sind bei Monsanto oder Syngenta oder wem auch immer. Und also der oder die Landwirtin ist nur noch ausführendes Objekt. Und das heißt natürlich, dann geht es noch weiter, die Kontrolle geht noch weiter an die großen Firmen. Und eine Organisation mit Sitz in Kanada, ETC Group, die sagt, das, was wir gerade an Fusionen, Saatgut und Pestizide erleben, das ist nur ein Vorläufer von dem, was möglicherweise in den nächsten Jahren kommt. Hier sieht man die wirtschaftliche Bedeutung auf dem Markt, also am Umsatz. Da sieht man, Saatgut und Pestizide sind sogar im Agrarbereich klein im Vergleich zu Landmaschinen, sind viel größer, und im Vergleich zu Düngemitteln. Die haben die richtig großen Umsätze. Das heißt, wer mehr Geld hat, hat mehr Möglichkeit aufzukaufen. Und die ETC Group sagt, ist es nicht denkbar, dass demnächst die Landmaschinen, die dann natürlich auch noch mit in diese Plattform, in diese Precision Farming mit eingebunden werden, die produzieren dann Drohnen, die produzieren all diese neuen Maschinen, die es dazu braucht. Und dann, weiß ich nicht, wie kommen die nach, die Düngemittelhersteller da rein, auch ein bereits jetzt schon hochkonzentrierter Markt. Also das Ganze kann in eine Richtung weitergehen, die noch unangenehmer wird. Um dich jetzt ganz so schwarzmalerisch aufzuhören, möchte ich, ich habe die Folgen, gut, noch ganz kurz, wir merken die Folgen im Preis. Ist unschwer vorzustellen, wenn wenige den Markt kontrollieren, dann finden die wenigen es natürlich besser, wenn die Preise hoch sind und niedrig. Man sieht hier eine Preisentwicklung von 1975 bis 2015 in den USA für Mais-Saatgut blau, Sojasaatgut rot, Weizensaatgut grün oder gelb. Interessant ist, Mais, Soja, beides Gentech, beides kontrolliert von der privaten und vom Privatsektor, Monsanto und Co. Weizen nicht, es gibt kein Gentech-Weizen auf dem Markt, also im Labor schon, aber auf dem Feld nicht und in der Hand der öffentlichen Forschung. Also man sieht, wohin die Reise geht, wenn der Privatsektor das Saatgut kontrolliert. Man sieht, wohin die Reise geht im Bereich Pestizide. Das ist die Entwicklung des Glyphosat-Einsatz, also das ist dieses Monsanto-Total-Herbizid. 1990 waren es noch 42.000 das Tonnen, nee, Kilogramm, also 42 Tonnen und heute sind wir bei 766,580.
Das sind schon Tonnen, 1000 Kilogramm ist eine Tonne.
Ja genau, aber in 1000, Entschuldigung, ja. Also wir sind heute bei 770.000 Tonnen in nur 15 Jahren. Also ist der Einsatz von Glyphosat dramatisch hochgekommen. Also, und ganz wichtig ist auch für uns als NGOs, als Zivilgesellschaft, der Einfluss, den diese Konzerne haben. Hier ist mal... übrigens auch die Grafik ist aus diesem Konzernatlas genommen, Einfluss der Lobbyisten, finanziert von der Agrar- und Lebensmittelindustrie in der EU. Ist ja doch spannend, dass das ungleich viel mehr ist als jetzt Bereich Gesundheit oder Chemie. Ich hätte gedacht, das hält sich die Waage. War ich erstaunt, als ich das gesehen habe. Das ist im Bereich, also Einfluss im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen TTIP. Das ist in der EU. Ich arbeite ja für eine Entwicklungsorganisation Brot für alle. Wir arbeiten vor allen Dingen mit Organisationen in Ländern in Afrika, Zentralamerika, Asien zusammen. Und das ist jetzt eigentlich, am Schluss möchte ich sagen, noch wichtig. Alles, was ich hier erzählt habe, betrifft nur einen kleinen Teil der Bauern und Bäuerinnen weltweit. Die große Mehrheit der Bauern und Bäuerinnen weltweit, in Afrika, in Zentralamerika, Südamerika sieht es ein bisschen anders aber aus, in vielen Ländern Asiens, die benutzen nach wie vor ihr eigenes Saatgut. Also da ist dieser kommerzielle Saatgutmarkt noch nicht angekommen, vor allen Dingen in Afrika. Und ich sage das jetzt, die Konzerne tun alles dafür, um jetzt Afrika und die Länder in Asien als neue Märkte erschließen zu können. Und die Bauern, die ja mehrheitlich einkommensarm sind, also nicht über viel Geld verfügen, sie nennen das dann, sie entwickeln die, damit die mehr Geld haben. um ihre Produkte kaufen zu können. Hier habe ich das kurz aufgelistet. In Afrika, man muss dazu sagen, je nach Kulturpflanzung, die es geht, und je nach Land und Region, ist der Anteil des eigenen Saatguts, den sie benutzen, also entweder selber ausgewählt, weiterentwickelt oder von der Nachbargemeinde oder von kleineren Züchtern, ist sehr groß noch. Aber jetzt kommen eben, und das ist auch unterstützt von der Entwicklungshilfe, das ist sehr unangenehm, es gehen öffentliche Entwicklungsgelder in große Programme, das nennt sich dann New Alliance for Food Security in Africa, also die neue große Allianz für Ernährungssicherheit in Afrika, die arbeitet mit Firmen wie Monsanto, Nestle, Syngenta zusammen, um jetzt endlich die afrikanische Landwirtschaft zu modernisieren. Ganz am Schluss möchte ich euch Gladys Wandia Kariuki aus Kenia vorstellen. Die habe ich besucht, um mit ihr über Saatgut, also um von ihr mal zu hören, wie sieht sie das in Saatgut, also mit ihrem Saatgut, was macht sie. Kenia ist eines der Länder, das die Saatgutgesetzgebung dahin ändert, dass eben auch Sortenschutz, Registrierung, dass der Saatgutmarkt formalisiert wird. Also, dass die Gesetze so sind, damit es sich auch lohnt für Firmen wie Syngenta ihr Saatgut dort zu verkaufen, damit nämlich die intellektuellen Eigentumsrechte anerkannt werden, damit überhaupt ein Vermarktungssystem herrscht, weil im Moment würden zwar die Firmen dort gern ganz viel verkaufen, sie finden aber weder die rechtlichen Bedingungen noch die Marktbedingungen vor. Und dabei hilft ihnen jetzt die Entwicklungshilfe. Fragt sich Entwicklungshilfe für wen? Gladys, tolle Frau, wirklich, hat mich wahnsinnig beeindruckt, ist 73 Jahre, produziert Mais. Das ist Mais, eine Sorte, die sie selber weiter benutzt, die aber, das ist keine reine ursprüngliche traditionelle Sorte, weil das ist ja alles sehr lebendig, da kommen auch neue Sorten mit rein, das entwickelt sich von Jahr zu Jahr. Sie produziert Bohnen, sie produziert Bananen und sie produziert Saatgut. Das hat sie für uns beim Besuch so mal eine kleine Ausstellung gemacht, ihre Saatgutsäckchen. Das sind verschiedene, also nicht nur Mais, sondern auch Hibiskus für den Tee. Das andere weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was es ist. Und hat gesagt, das ist das, was ich bei mir in der Gemeinde, kommt gut an, ist auch ein gutes kleines Einkommen noch für mich. Und zum Teil sagt sie, das ist eine Sorte, da habe ich selber noch ein bisschen dran entwickelt. Und dann hat das Daniel Maingi, das ist ein Wissenschaftler und NGO-Koordinator in Kenia, der sich eben mit der neuen Gesetzgebung beschäftigt, hat gesagt, Gladys, was du da machst, das ist illegal. Das darfst du nicht mehr. Und wenn du erwischt wirst, droht dir Gefängnis. Gladys hat sich halber tot gelacht, hat gesagt, du spinnst ja wohl. Und dann haben sie das mal so durch. Hier, du verkaufst mir jetzt Saatgut, darfst du nicht, das ist illegal, wenn sich damit jemand erwischt. Und für mich war das, also wir hatten viel Spaß, es ist eine, also als wir das durchgespielt haben, man sieht, sie amüsieren sich, es ist natürlich ziemlich ernst, aber es zeigt, für viele Bäuerinnen ist das so absurd, dass sie das nicht akzeptieren werden und nicht. Also es gibt sehr viel Widerstand in Zentralamerika, in Afrika, in Asien, Lateinamerika schon lang. Das heißt nicht, dass das einfach ist, dagegen vorzugehen, aber die Bäuerinnen und Bauern, die organisieren sich und die lassen sich das nicht gefallen. Und für mich ist das sehr spannend, weil das heißt, wir haben immer sehr unsere eigene Perspektive und denken, ja, bei uns ist das schon längst so, es geht gar nicht anders. Stimmt nicht, es geht anders und die Mehrzahl der Bauern und Bäuerinnen macht es anders. Selbstverständlich machen sie es anders und sie wissen, dass es geht und dass es gut funktioniert. Sie brauchen Unterstützung, sie müssen sich organisieren und viel mehr, als dass wir ihnen sagen, wie sie die Landwirtschaft modernisieren, brauchen sie eigentlich unsere Solidarität.
Zum Thema Bayer-Monsanto und Co. sprach Tina Goethe am 23. Juli 2017 beim Agrikulturfestival in Freiburg. Ihr hörtet bei O-Ton Playback in Radio Dreieckland ihren Vortrag. Thank you.